heute Martin Fandler zu Gast und Martin hat sich bereit erklärt, mit mir über Hochrisiko-EKGs zu sprechen. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist.
Hi, Torben. Freut mich, dass ich da sein kann.
Wir reden bewusst von Hochrisiko-EKGs und nicht klassisch vom STEMI. Wieso machen wir das?
Naja, das ist eine total gute Frage. Warum STEMI hat doch immer gut funktioniert? Naja, für den STEMI hat es gut funktioniert, aber für die paar anderen EKGs, die kein STEMI sind, aber trotzdem genauso kritisch, eben nicht. Also das STEMI hat eine relativ klare Definition. Wir haben so diese ST-Hebungen in den zwei benachbarten Ableitungen. Gibt es noch ein paar Abstufungen, je nach Alter und Geschlecht. Aber grundsätzlich hebt der Patient oder die Patientin, dann ist es ein Infarkt. Und wenn nicht, dann haben wir keinen Stress. Aber es gibt natürlich einige EKGs, das sind keine Hebungen oder keine klassischen Hebungen. Und die haben genauso einen Verschluss des Koronargefäßes. Und das ist genau der Punkt, wo wir richtig aufpassen müssen, weil die fallen quasi durchs Netz.
Und zur Abgrenzung von dem hat sich der Begriff OMI geprägt. Der ein oder andere, der in der Foam-Szene oder in der Kardiologie-Szene aktiv ist, der wird das schon mal gehört haben. Da spricht man dann nur noch vom okklusiven Myokardinfarkt, wo also nicht mehr eine EKG-Morphologie beschrieben ist, sondern im Endeffekt der Fakt, dass ein Koronargefäß verschlossen ist.
Absolut und schön gesagt, habe ich lange rumgeredet und du hast es auf den Punkt gebracht.
Du hast schon beim STEMI von zwei benachbarten Ableitungen geredet, wo die Hebung auftreten soll, die wir ja ganz klassisch kennen, also der Kirchturm. Ich glaube, es ist nicht jedem klar, was überhaupt benachbarte Ableitungen sind. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ich meine, da könnte man jetzt den guten alten Cabrera-Kreis auspacken und schauen, welche Ableitungen zusammengehören. Aber ganz grob, bei den Brustwandableitungen ist es ja einfach. Wir haben V1 bis V6 oder theoretisch V7 bis V9 noch danach. Und 1 und 2 ist nebeneinander, 2 und 3 ist nebeneinander, 3 und 4 ist nebeneinander und so weiter. Das ist, glaube ich, logisch. Und dann muss man so ein bisschen überlegen, wo gehen die Ableitungen hin und was passt zusammen. Also zum Beispiel ist römisch 1 und AVL so als laterales Zeichen passt gut zusammen. Klassisch das, was wir als Hinterwandinfarkt bezeichnen, 2-3 AVF, eigentlich der Inferiorinfarkt, also die Unterseite des Herzens. Das sind alles Sachen, die so klassisch zusammenhören. Wenn man ganz schnell sich merken will, V1 und AVL, und 2-3 AVF.
Damit haben wir, glaube ich, das Thema STEMI schon abgehandelt. Dieses EKG-Zeichen zusammen mit passender Klinik ist natürlich höchst verdächtig für einen Myokardinfarkt. Dann gibt es aber das andere Sache, die Blockbilder. Neu aufgetretener Linksschenkelblock soll wie ein STEMI behandelt werden mit entsprechender Klinik. Soweit so klar. Aber was ist denn bei den Leuten mit bekannten Blockbildern? Mir wurde früher beigebracht, bei denen kann man das gar nicht sagen, da muss man das Labor abwarten. Ist das so?
Ja, wenn du so fragst, ist es vermutlich nicht so und da hast du natürlich völlig recht. Also ein ganz kurzer Blick in die Geschichte, warum ist das überhaupt so mit den Blöcken? Also warum ist der neu aufgetretene Block überhaupt so verdächtig? Selten ist der Block selber ein Ischämiezeichen, aber man hat herausgefunden in alten Studien, dass Leute mit Brustschmerzen, die einen haben einen Linksschenkelblock und die anderen nicht, also ging damals vor allem den Linksschenkelblock, dass die mit dem Linksschenkelblock ein schlechteres Outcome haben. Warum? Naja, weil diese Blockbilder die gemeine Eigenschaft haben, dass sie Endstreckenveränderungen machen, und zwar ziemlich fiese, und wir dann oft die ST-Hebungen, auf die man damals vor allem geschaut hat, oder alle anderen ST-Veränderungen einfach nicht so gut sieht. Das heißt, die maskieren das oder deuten sogar andere vor. Und das ist natürlich ja gemein, und da versteht man schon, dass die Leute, wenn die Brustschmerzen haben, ein schlechteres Outcome haben. Im Endeffekt gibt's den Linksschenkelblock, auf den wir sehr geprimed sind, und meistens muss man sagen, dieser frisch aufgetretene Linksschenkelblock ist ja einer, der nicht frisch aufgetreten ist, sondern der ist schon länger da. Wir wissen es nur noch nicht, weil wir kein EKG von den Leuten haben und die Leute das häufig selber einfach auch nicht wissen.
Das ist ja der Klassiker im Rettungsdienst, ne? Also
ja.
du kommst irgendwo hin, Brustschmerz, ja, Dyspnoe, ja, schreibst ein EKG, Linksschenkelblock. Ja, haben sie das schon immer? Ja, keine Ahnung. Keine Arztbriefe da oder Arztbriefe unfallchirurgisch ohne EKG. Hausarzt nicht erreichbar und ja. Wie meldest du es in der Klinik an?
Also tatsächlich ist es durchaus herausfordernd. Ich finde, wenn es verdächtig ist im Sinne von, das sind junge Leute, das sind Leute ohne kardiale Vorerkrankungen, also die eigentlich keinen richtigen Grund für einen Linksschenkelblock haben, dann würde ich das schon sehr, sehr ernst nehmen. Sonst, wenn es sich erklären lässt, ne, die haben vielleicht eine Herzerkrankung oder zumindest eine, ich nenne es jetzt mal Herzmedikation und kein gefährliches Bild beim Linksschenkelblock, dann wäre ich da meistens relativ entspannt und würde die so wie andere Leute mit unspezifischen T-Negativierungen oder irgendwelchen unspezifischen Veränderungen so mitteldringend anmelden, aber nicht, dass ich jetzt um eins in der Nacht ein Herzkandidat-Team aus dem Bett prügle. Aber du hast, oder ich habe es mir eigentlich selber eine gute Überleitung gemacht.
Gefährliche Linkschenkelblöcke.
Die gefährlichen Linkschenkelblöcke, genau. Und da gibt's verschiedene Kriterien. Das allerneueste Hippe heißt Barcelona-Kriterien, aber das, wo es am meisten Evidenz und Daten dazu gibt, heißt Scabossa oder modifizierte Scabossa-Regeln nach Frau Scabossa, einer Kardiologin. Und das sagt uns einfach, wenn dieser Linkschenkelblock andere Endstrecken hat, als wir eigentlich vermuten oder eigentlich erwarten, dann wird's gefährlich. Also ganz grob, basale Regel, der Block macht ja genau das Umgekehrte mit den T-Wellen, als wir denken, dass die T-Wellen sein sollen. Also wenn der QRS positiv ist, normalerweise im normalen EKG ist dann auch die T-Welle positiv. Also große Zacke, kleine Zacke. Wenn die T-Welle der QRS negativ ist, ist auch die T-Welle negativ. Wieder große Zacke, kleine Zacke in die gleiche Richtung. Beim Block ist es aber eigentlich genau umgekehrt. Also breite, große Zacke nach oben und kleine Zacke negativ. Das ist so die übliche Veränderung. Wenn das nicht so ist, also so ausschaut fast wieder wie normal, wie wir es erwarten, dann ist es gefährlich. Also die sogenannte Pseudonormalisierung oder einfach eine ST-Hebung nach dem Block. Da gibt es drei verschiedene Kriterien. Das Scabossa-Kriterium 1 sagt QRS positiv und T-Welle positiv mit einer ST-Hebung gleich gefährlich wie eine ST-Hebung ohne Block. Weil eigentlich soll es ja negativ sein. Das heißt, wenn es dann jetzt positiv und eine Hebung hat, dann passiert irgendwas Schlechtes. Das gleiche, negativer QRS-Komplex und eine ST-Senkung, also spiegelbildliche Hebung, auch das komische Sache. Und das dritte ist, klassischerweise beim negativen QRS, beim Linksschenkelblock, die haben manchmal eine gewisse kleine Hebung. Das ist okay. Aber wenn das eine massive Hebung ist, die mehr als 25% von der S-Zacke, also wirklich eine ordentliche Hebung ist, dann ist auch das gefährlich. Und jetzt denke ich mir ehrlich, auch ich merke mir das nicht um 4 in der Nacht beim fünften Einsatz irgendwie zwischen zwei Betrunkenen, dann noch irgendjemand mit irgendwie komischen Brustschmerz. Aber muss man auch nicht, denn die Veränderungen sind üblicherweise dynamisch. Das heißt, wenn man es gar nicht weiß und nicht nachschauen will in Apps oder Merkblättern, dann schreibe ich ein EKG, denke mir, schaut ein bisschen komisch aus und dann schreibe ich nach 10 Minuten nochmal eins oder nach 15 Minuten spätestens vor dem Krankenhaus und denke mir, huch, da passiert ja was, ja, dann wird schon was sein. Das ist so mein 4 Uhr früh Rezept.
Damit haben wir ja schon eine gute Risikoabwägung. Also einmal hast du gesagt, junge Leute, bei denen wir keinen Linkschenkelblock erwarten, da sollten wir bei entsprechender Klinik den immer ernst nehmen. Und das zweite sind die gefährlichen Linkschenkelblöcke, die gefährlichen Blockbilder, wo wir natürlich auch hellhörig werden müssen. Kommen wir zu was anderem. Ich musste bei meiner kardiologischen Oberärztin immer in die Briefe schreiben, Schrittmacherrhythmus mit Linkschenkelblockartigem Bild. Da kommen wir schon zu was, wenn jemand einen ventrikulär stimulierenden Schrittmacher hat, dann ist das EKG-Bild ja auch so ähnlich wie beim Linkschenkelblock. Funktioniert das Ganze da auch?
Ja, aber, also grundsätzlich kann man die Kriterien da auch anwenden. Die Datenlage ist aber deutlich schlechter, so ehrlich muss man sein. Generell ist die Datenlage nicht so gut wie jetzt beim ST-Hebungsinfarkt, beim klassischen EKG-Bild. Aber auch gerade beim Schrittmacher kann sowas verdächtig sein. Also auf gar keinen Fall kann man jetzt mit einem EKG jetzt einen Infarkt ausschließen und sagen, es ist Scabossa negativ, es ist definitiv nichts. Aber man kann hellhörig werden, wenn sich was verändert. Also Scabossa-Kriterien positiv beim Schrittmacher-EKG mit Linkschenkelblock oder bekannter Linkschenkelblock-Konfiguration, dann ja auf jeden Fall verdächtig. Und auch da gilt noch mehr als beim anderen Dynamik, Dynamik, Dynamik. Also wenn sich da was ändert, und vielleicht das auch wieder weg ist. Vielleicht schaut es wieder aus wie vorher. Wir haben eine EKG, wo was anders ist. Ja, dann wird irgendwas am Gefäß sein. Dann ist dort eine kritische Engstelle oder irgendwas anders, was dem Patienten ein Problem macht. Also vielleicht kann man das nochmal betonen. Nicht nur, wenn das EKG schlimmer wird, sondern auch, wenn es besser wird. Also wenn sich irgendwas tut in relativ kurzer Zeit, dann war da was oder ist da was. Und dann sollte man absolut hellhörig werden. Und dann geht es Richtung Herzkatheter und zwar eher zeitnah.
Wie ist das denn mit den Gefäßzuordnungen? Funktionieren die genauso wie beim STEMI? Also benachbarte Ableitungen, Hinterwand, kann man das sagen? Oder ist das eher?
Grundsätzlich schon, weil die Pathophysiologie ist ja die gleiche. Also wir haben quasi eine lokale Veränderung, schlechtere Perfusion. Das heißt grundsätzlich ja, aber nachdem die EKG-Veränderungen ja häufig eh schon sehr subtil sind, würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen und sagen, ach, es ist nur in einer Ableitung, in der anderen ist es okay, dass ich sage, es ist definitiv nichts. Diese ganzen Kriterien sind ja eher was, wo man sagt, Achtung, da könnte was sein, dass man einfach nicht das wegwischt und sagt, es ist kein klassischer STEMI, ist mir egal.
Jetzt haben wir viel über Linkschenkelblock geredet. Was mit dem Rechtschenkelblock? Muss ich da auch hellhörig werden?
Ja, das ist jetzt sogar in den neuen Leitlinien drinnen, Rechtsschenkelblock. Auch da Rechtsschenkelblock mit klassischen Symptomen oder verdächtigen Symptomen sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Auch da ist der Rechtsschenkelblock kein klassisches Ischämiezeichen im Sinn von, da ist jetzt der Rechtsschenkelblock beweist mir, dass da eine Nekrose oder eine schlechtere Perfusion ist. Aber auch da hat man herausgefunden, Leute mit Brustschmerzen und Rechtsschenkelblock haben ein schlechteres Outcome. Also müssen wir auf die besonders aufpassen. Beim Rechtsschenkelblock kann man einfach grob sagen, ein Rechtsschenkelblock hat nie eine ST-Hebung, ein normaler Rechtsschenkelblock. Also wenn jemand eine ST-Hebung trotz Rechtsschenkelblock hat, dann ist das hochgefährlich und entspricht einer normalen Hebung. Das ist nur manchmal schwer zu sehen, weil man den Rechtsschenkelblock oder alle Blockbilder mal so ein bisschen so, oh, schaut komisch aus, dann brauche ich gar nicht weiterschauen. Also dann muss man eher einfach mal genauer nachschauen, obwohl da ein Blockbild ist. Und differenzialdiagnostisch da natürlich vor allem beim akuten Rechtsschenkelblock oder vermutlich akuten Rechtsschenkelblock an die Lungenembolie auch denken.
Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich, also jetzt nicht jeder Rechtsschenkelblock hat natürlich eine Lungenembolie, aber auch wieder bei jungen Leuten, das habe ich auch schon häufiger gesehen, dass die, wenn die Rechtsherzbelastung dadurch haben, auch Rechtsschenkelblock entwickelt haben. Mhm. Gut, jetzt haben wir über die Blockbilder geredet. Gibt es noch andere Zeichen, die nicht STEMI sind, bei denen wir hellhörig werden müssen?
Torben, wie lange hast du Zeit? Es gibt noch viele.
Fang mal an.
Ja, hau raus. Also es gibt tatsächlich noch einige weitere EKGs, wie überall in der Medizin versuchen da natürlich Leute, oder wird so ein bisschen versucht, da diverseste Namen zu platzieren, alle mit eigenen Namen und eigenen Konzepten.
Um es den Studenten möglichst einfach zu machen.
Genau, damit man beim Kreuzen weiß, ach, das ist die Frau Scabossa. Genau. Aber tatsächlich gibt es einige, an die man so ein bisschen denken muss. Das eine oder zwei, die sind auch in den Leitlinien noch erwähnt, als quasi STEMI-Äquivalent, weil die Leitlinien sind noch nicht so weit, dass sie sagen, es gibt diesen OMI, sondern die sagen, es gibt STEMIs und STEMI-Äquivalente oder High-Risk-EKGs. Das eine ist der Posterior-Infarkt, der einfach keine ST-Hebungen im normalen EKG zeigt. Der zeigt sie manchmal in den Ableitungen V7 bis 9, wenn wir die extra schreiben. Aber der hat üblicherweise anterior, so gerade V1, V2, V3, klassische ST-Senkungen, T-Negativierungen. Wenn man einfach diesen alten Trick macht und das EKG gegen das Licht hält, verdreht hält, sieht man diese massiven Hebungen. Also da würde wahrscheinlich jedem Menschen auffallen, dass es ekelhaftes EKG ist. Da muss man einfach nur dran denken, dass da auch ohne ST-Hebung was sein könnte. Und das zweite ist das sogenannte Hauptstamm-EKG. Das ist eins, wo die Ableitung AVR wichtig wird, die wir sonst, also ich kann mich noch erinnern, wie ich EKG gelernt habe, hat es geheißen, AVR, brauchst gar nicht hinschauen, das ist irgendwie komisch, alles irgendwie komisch. Und wo man sagt, wenn es auch nur eine diskrete AVR-Hebung und massive, also zumindest in 6, eher in 8 Ableitungen, also richtig vielen, eine ST-Senkung gibt, dann ist das ein sogenanntes Hauptstamm-EKG. Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, denn eigentlich zeigt dieses EKG nur eine allgemeine Ischämie oder Minderperfusion vom gesamten Herzmuskel, deshalb ja Hauptstamm. Und es muss nicht immer ein Hauptstamm sein. Also, wenn der Hauptstamm zu ist, ja klar, dann ist einfach ein Großteil vom Herzen schlechter perfundiert und dann gibt es dieses EKG. Das sind oft wirklich kritisch kranke Leute, die sind im kardiogenen Schock, die sind richtig grau, die schauen einfach auch schlecht aus. Oder sie haben halt einen anderen Grund, warum das Herz schlecht perfundiert ist, weil sie einfach so schockig sind. Die haben eine Sepsis, die haben eine massive GI-Blutung oder irgendwas anderes, was denen gerade echt richtig Probleme macht. Das heißt, nicht immer sind es Leute, denen man jetzt Ass und Heparin reinknallt und sie dann ins nächste Herzkatheterzentrum fährt, sondern da muss man kurz überlegen, warum ist der Mensch oder warum kann der Mensch gerade sehr schlecht sein? Es kann der Hauptstamm sein, aber es kann auch ein anderer Grund für einen fulminanten Schock sein.
Da möchte ich kurz ein Statement ganz zu betonen. Diese undifferenzierte, jeder Thoraxschmerz kriegt Ass- und Heparingabe, über die sind wir hoffentlich auch langsam hinweg.
Ja, also, absolut. Das unterstütze ich.
Ja, also, das ist die Leitlinie, die von STEMI-Äquivalenten spricht. Gibt es denn da noch Sachen, die wir weiterhin beachten müssen? Auch das wieder so eine Suggestivfrage.
Ja, ja, Torben, gut, dass du fragst. Also es gibt wirklich eine Vielzahl an diversen EKG-Veränderungen mit verschiedenster Evidenz und verschiedensten Hintergedanken vom South African Flag Sign bis, also mit ganz abgefahrenen Namen und Konzepten. Aber ein paar Sachen finde ich wichtig, dass man die noch am Schirm hat. Das eine ist das sogenannte Semi-STEMI. Das ist jetzt eine Eigenkreation in der Bezeichnung oder die gab es irgendwo in der Formwelt. Das bedeutet, eigentlich ist es ein EKG, das auf dem Weg zum STEMI ist, aber wir erwischen es zum Glück so früh, dass die EKG-Heber und die ST-Hebungen noch nicht massiv sind. Das Semi-STEMI-EKG gibt es aber auch manchmal als Normalveränderung. Das heißt, Semi-STEMI, wenn ich das Gefühl habe, der hat was und im EKG schaut es ein bisschen komisch aus, dann ist es, bleiben wir wieder dabei, einfach kurzfristig ein Verlaufs-EKG schreiben, aber nicht abtun, dass das ganz nix ist, nur weil die ST-Hebung nicht exakt den Millimeter irgendwie trifft. Gerade wenn es kontralaterale Senkungen gibt, also wenn quasi genau zu den nicht dazugehörigen, also spiegelbildlichen Ableitungen eine Senkung ist, dann ist das hochverdächtig, weil das passiert als Naturevent eigentlich nicht.
Relativ unauffällig ist das Ganze typischerweise bei asymptomatischen Routine-EKGs bei sportlichen Männern, wo das gerne mal auftritt, also das klassische Publikum.
Wobei die asymptomatischen, die dann auch nichts haben, die haben klassischerweise auch keine Senkungen. Also das, die spiegelbildliche SD-Senkung ist die, wo man sagt, huch, irgendwas passt da nicht. Oder wo man zumindest vorsichtig sein muss. Aber da hast du völlig recht, so diese bisschen SD-Hebungen. Deshalb sagt ja sogar die STEMI-Definition, dass bei Männern unter 40 Hebungen im Bereich über 2 Millimeter haben können. Oder um 2 Millimeter in der Brustwand. Und das ist ganz typisch irgendwas, wo man dann so reinfällt und sich denkt, der hat doch gar nichts oder hat nur ein Prä-OP-EKG. Und dann war dann halt doch nichts dahinter. Aber wenn das jemand hat mit akuten Beschwerden und vielleicht sich so ein bisschen was verändert und eine ST-Senkung ist, dann Achtung, Achtung. Mhm. 2 habe ich noch. Das eine ist, und auch das ist was man immer wieder sieht, wenn wir früh dabei sind, diese hyperakuten T-Wellen, also spitze Ts, die breit sind, die deutlich größer sind als der dazugehörige QRS-Komplex oder zumindest gleich groß, auf die müssen wir einfach aufpassen. Auch das gibt es teilweise als Normalvarianten, teilweise gibt es auch bei der Hyperkalämie, wobei das jetzt nicht, also so häufig dann auch nicht zu sehen ist,
ehrlicherweise. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, also eine so akute Hyperkalämie, dass die das macht, die haben meistens auch schon verbreiterte QRS-Komplex, also meiner Erfahrung nach.
Und die haben auch andere Symptome. Also meistens haben die nicht jetzt Brustschmerzen. oder halt irgendeine andere Symptomatik, Oberbauchschmerzen, Kieferschmerzen und so weiter. Sondern die haben ja Juckreiz und machen kein Pipi mehr. Genau. oder so.
Klischee-Schublade auf.
Ja, Bananenkuchen und Dialyse. aber auch da gilt wieder diese Regel, man muss sich gar nicht jeden Subnamen merken oder was das jetzt genau ist, aber wenn die T-Wellen oder alles, was nach dem QRS-Komplex komisch ausschaut, dann einfach engmaschig beobachten. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn man das dreimal das EKG wiederholt und es schaut dreimal gleich aus und die Beschwerden lassen sich anders erklären, dann kann man völlig entspannt sein. Aber wenn ich den Patienten in die Klinik bringe und ich merke, nach einer Viertelstunde ist das EKG beim Ausladen anders, dann kann man natürlich dort auch den ganz anders übergeben. Ja, und ein letztes, mein Lieblings-EKG, oder wirklich eins meiner Lieblings-EKGs, des sogenannten Wellens, das Wellenszeichen oder Wellensyndrom, also so wie die Welle. Da gibt es 2 verschiedene, vielleicht können die auch irgendwie zusammen, manchmal geht das eine ins andere über. Und auch das ist eigentlich, wenn man sieht, auffällig. Das ist so über der Brustwand, also V2, V3, manchmal aber auch V4, V5. Wir wissen ja alle, dass die Klebetechniken sich sehr unterscheiden nach Anatomie, Laune und Motivation aller Beteiligten. Aber das ist dann ein sogenanntes biphasisches T. Also das T geht quasi zuerst nach oben, so wie man es erwartet. Und dann wird es aber negativ und macht noch so einen Buckel nach unten. Und das ist das Typ A und Typ B sind so deutlich negative Ts, die fallen schnell auf. Und das ist ein gemeines EKG, weil das ist eigentlich ein EKG, das dann auftritt, wenn eine Reperfusion stattfindet. Also das ist ein EKG, wo die Patienten häufig schon beschwerdefrei sind. Also die rufen jetzt an, alarmieren jetzt wegen Brustschmerzen, Rettungsdienst. Dann kommt man hin, dann sagen sie, ach, jetzt ist schon ein bisschen besser. Bis man das EKG geschrieben hat, sagen sie, nur eigentlich ist jetzt sind sie da, jetzt ist es gut oder wieder besser. Und dann sieht man dieses EKG. Und das ist, jetzt, ich will jetzt nicht sagen Beweis ist es dann, wenn man es in der Herzkatheteruntersuchung sieht, aber das ist ein EKG, das einen hochgradigen Verdacht von einer LAD oder Riva-Stenose, zwar vor allem eine proximalen Stenose macht. Und das Allerfieseste ist, manchmal haben die Patienten nur so kurz eine Ischämie, wo sie ihre Schmerzen haben, dass die gar keinen relevanten Troponinanstieg kriegen. Das heißt, das sind auch sogar welche, die dann in der Klinik vielleicht schon wieder halbwegs ein normales EKG haben. Das Rettungsdienst-EKG wird so ins Eck geworfen, das sieht man, kann man eh nicht so gut und bla bla bla, lesen ist irgendwie verkrümpfelt. Dann hat der vielleicht sogar gar kein Troponin und dann schickt man die nach Hause. Und das ist dann richtig fies, weil die kommen ein paar Tage später und dann haben die echt ein Problem. Und wenn man die rausfischt, das ist ein total cooles Gefühl, weil die, selbst wenn sie vielleicht ein Mini-Troponin haben, wenn man die jetzt noch kriegt, dann haben die keinen großen Schaden. Ne? Die sind gerade reperfundiert, das Ding ist wieder offen oder zumindest offen genug. Man kadedert die, also ich nicht, aber andere Leute, die das können. Und dann haben die einfach keinen schweren Herzschaden. Und sonst, wenn die zwei, drei Tage später einen fulminanten Vorderwandinfarkt haben, da haben die halt natürlich, also das ist richtig cool. Das freut mich immer sehr, so einen Wellens zu sehen.
Zwei Sachen, die ich cool finde. Zum einen, vergrümpfelt ist ein Wort, was ich noch nie gehört habe, was ich extrem sympathisch finde. Und zum Zweiten muss man aber sagen, um das Wellens durchzusetzen vor dem Kardiologen, der das vielleicht nicht so sieht, muss man auch Schulterklappen haben, gerade wenn da kein Troponin da ist oder einen sehr zugänglichen Kardiologen.
Absolut. Also ich weiß, ich vielleicht um eine kurze Geschichte. Also ich habe vor kurzem tatsächlich einen Patienten mit so einem Wellens-EKG gehabt. Der war auch im ersten Troponin negativ oder quasi nicht relevant, also noch grenzwertig, also noch nicht erhöht im Labor. Ist immer wichtig, ist es rot oder nicht, ne? Es war noch nicht rot. War völlig beschwerdefrei in der Notaufnahme. Er hat gesagt, naja, eigentlich geht es mir so wie früher. Und ich habe einen total netten Kardiologen und ich habe den insgesamt zweimal angerufen. Einmal, um es ihm zu sagen und dann nochmal das zu besprechen. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann mache ich den jetzt halt. Also total nett, war überhaupt nicht diskutiert und hat gesagt, naja, wenn du zweimal anrufst, dann wird schon was sein. Dann war es auch was, proximal Arriva. Und der hat den interveniert, der Patient hat nie eine relevante CK-Dynamik gehabt, also er hat keinen schweren Schaden gehabt. Das ist natürlich super, aber das, wie du sagst, das ist natürlich dann ein Kardiologe, der sich dann auch verlässt und auch zugänglich ist. Ich glaube, das Mindeste jetzt so ganz pragmatisch, wenn man jetzt quasi klein ist und der Patient ist stabil und man hat jetzt nicht das Gefühl, man muss jetzt um sein Leben akut kämpfen, weil das Gefäß ist ja wieder offen, der hat auch keine Beschwerden mehr und das Troponin ist negativ oder auch das Verlaufstroponin, da lohnt sich es manchmal tatsächlich, zumindest ein 1-Stunden-Troponin zu machen, dann würde ich den zumindest aufnehmen. Dann würde ich sagen, der hat eine Hochrisikosymptomatik, so wie man andere Leute auch mit komischen EKGs aufnimmt und dann kriegen die halt ihre Chore am nächsten Tag. Auch das ist vermutlich nichts Schlimmes. Also gibt es jetzt kein Zeichen, dass man das Wellens immer, wenn der beschwerdefrei ist, sofort machen muss. Aber dann muss man den zumindest aufnehmen, dass der eine Ischämie-Diagnostik kriegt oder eine weitere Abklärung. Und zwar mehr als nur ein Echo. Irgendwas anderes. Ob das jetzt ein Coronar-CT ist oder was auch immer gerade gut abrechenbar ist oder in den aktuellen Leitlinien gerade ein bisschen weiter oben steht. Aber da können wir was Gutes tun. Auch da müssen wir nicht immer mit dem Kardiologen streiten. Cool ist, wenn sie uns das zutrauen, aber zumindest muss man die Leute aufnehmen oder ins Krankenhaus bringen.
Ja, und auch da Erfahrung, ich weiß, dass es manchmal frustrierend ist, aber wenn man länger irgendwo arbeitet und die Leute einen kennenlernen, dann werden ja auch alle Beteiligten zugänglicher in den meisten Fällen.
Und man kann genau.
Man kann besser miteinander reden. Ja, meistens. Es gibt immer Ausnahmen. Eine Sache, da hast du mir noch ein Stichwort geliefert, wo ich kurz drauf eingehen möchte. Du hast nämlich das Wort Standardableitung benutzt. Das impliziert ja, dass es auch Ableitungen gibt, die nicht Standard sind. Welche sind das und wann schreibst du die? Machst du das immer?
Ja, auch das ist so ein bisschen die Frage, ne? Wie ist die Kultur in der Abteilung, wie ist die Kultur im Rettungsdienst und wie dringlich glaube ich, dass da wirklich was dahinter steckt. Also die Standardableitungen, in dem Fall geht es eigentlich nur um die Platzierung der EKG-Elektroden, die wir als Brustwandelektroden, also V1 bis V6 oder 1 bis 6 bezeichnen. Da gibt es die klassische Positionierung, also 1 und 2 links und rechts neben dem Sternum und dann so eine Linkskurve irgendwie da um den Brustkorb herum, ohne jetzt da genau die Mediklavikularlinie oder irgendwas zu beschreiben. Das Gleiche kann man auch auf die rechte Seite kleben, also einfach spiegelverkehrt auf die rechte Seite, zumindest quasi V3, 4 und 5R sind wichtig. Ob die 6er R wirklich wichtig ist, gibt es unterschiedliche Erfahrungen, wahrscheinlich nicht. Das kann schon manchmal beim isolierten Rechtsherzinfarkt tatsächlich eine feine EKG-Hebung zeigen. Ob das in der Präklinik wirklich eine Konsequenz hat, ich liebe EKG total, aber bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt großartig was verändert. Weil wenn der Mensch so klassische Beschwerden hat, dann ist es zumindest ein Hochrisikosymptomatik und dann würde ich den ernst nehmen. Was eher interessant ist, finde ich, sind die posterioren Ableitungen, also 7 bis 9, vor allem, wenn ich vorn schon was sehe. Also es kann sein, ich kenne mich aus und habe schon ein paar Posterior-Infarkte gesehen und sehe das in den Brustwandableitungen und sage, das ist garantiert was, brauchen wir gar nicht hinten schreiben, ich, kenne den Kardiologen oder die vertrauen mir, ja, und ich kriege das die Choro auch so durch. Aber manchmal sieht man eben die Hebungen nur in V7 bis 9, also quasi unter dem Schulterblatt weitergeschrieben in der gleichen Linie im fünften ICR. Und manchmal braucht man eben die Hebungen, um eben diese ganze Maschinerie anlaufen zu lassen. Und dann würde ich das zum Beispiel auch präklinisch schreiben. Ich habe mal in einer Notaufnahme gearbeitet, da ist routinemäßig bei jedem einzelnen Patienten mit Brustschmerzen, der ein EKG bekommen hat, sind V7 bis 9 und die RV-Ableitungen geschrieben worden. Also das dauert auch nur ein paar Sekunden, wenn man es jedes Mal macht. Aber das sind, glaube ich, die wenigsten Notaufnahmen, die das machen. Und präklinisch würde ich es mir einfach überlegen, lohnt sich das jetzt vom Zeitgewinn oder von den Ressourcen?
Und gerade bei 7 bis 9, wenn man dann irgendwie in V1, 2, 3 Senkungen hat, dann ist es ja auch vielleicht absolut für die eigene Bestätigung,
absolut,
um dann wieder vom STEMI sprechen zu können.
Ja, genau.
So, ich glaube, wir können noch mal ganz kurz durchgehen, was wir besprochen haben. Wir haben einmal kurz über den klassischen STEMI gesprochen und über die benachbarten Ableitungen und dann über Scabossa, also Hochrisiko-EKGs bei Blockbildern. Und dann haben wir noch über das Hauptstamm-EKG gesprochen. Ausgeprägte Senkungen in fast allen Ableitungen möglich, inklusive AVR, wo wir alle oder viele von uns mal gelernt haben, dass das gar nicht zur Infarktdiagnostik taugt. Den Semi-STEMI fand ich besonders schön, also nicht signifikante Hebungen, die bei entsprechender Klinik durchaus auch für eine Ischämie sprechen können. Und wenn ihr glänzen wollt, Wellens sehen und bei eurem Kardiologen durchsetzen, dass weitere Diagnostik gemacht wird. Und die erweiterten Ableitungen. Und die wichtigste Message ist, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt Verlaufs-EKGs, guckt euch die Dynamik an, wie verändert sich das EKG, wie sind die Beschwerden des Patienten, der Patientin. Habe ich was vergessen, Martin?
Nee, du hast es mein Monologisieren perfekt zusammengefasst. Die Dynamik ist auch meine wichtigste Botschaft. Wenn was komisch ausschaut und das dann danach weg ist oder sogar schlimmer wird, beide Richtungen zeigen, dass da was war oder sogar noch was ist. Und beide bedeuten, wir brauchen zeitnah eine Herzkatheteruntersuchung und ein Krankenhaus, das das leisten kann.
Martin, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ein wichtiges Thema. Eure Hausaufgabe ist, ich werde in die Shownotes die Hochrisiko-EKGs von Nordfernmedizin packen, nochmal angucken, weil sowas ist ja doch was Optisches. Und dir gebühren die letzten Worte, Martin.
Ja, vielen Dank. EKG ist super. Klaus Fessele, mein persönlicher EKG-Guru, hat mich angefixt und es ist immer wieder cool, wie man mit einer so schnellen und günstigen und nicht invasiven Maßnahme Sachen rausfischen kann und ich freue mich immer, wenn man da was Gutes für die Patientinnen und Patienten machen kann. Ja, macht Spaß und danke für die Einladung.